den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Zwei kurze Opern und in der Mitte ein kleines Ballett. Igor Strawinsky durfte sich im Frühsommer 1925 gleich mit einem Triptychon eigener Werke an der Berliner Staatsoper vorstellen. Seine Geschichte vom Soldaten aus dem Jahr 1918 hatte bereits eine gewisse Aufführungsgeschichte in Deutschland und mit schon zwei vertonten Rezensionen auch in diesem Podcast. Beim Tanzstück Pulcinella und der Reinecke-Fuchs-Adaption Le Renard hingegen, erfahren wir im hamburgischen Korrespondenten vom 12. Juni, handelte es sich um deutsche Erstaufführungen, die den Rezensenten wenig überzeugten. Auch wenn eine gewisse hanseatische Differenziertheit im Urteil gewahrt bleibt, weht durch die Kritik doch ein Hauch des Kulturkampfes, den die musikalische Moderne seinerzeit fast überall umgab. Neben benennbaren künstlerischen Vorbehalten stößt sich der Text dabei ausdrücklich auch an der russischen Herkunft des Komponisten und erklärt die heilige deutsche Kunst darob für bedroht. Es liest Frank Riede.
Strawinsky-Abend in der Berliner Staatsoper. Berlin, 11. Juni. Ein Novitätenabend kurz vor Schluss der Spielzeit. Das Konsortium, das sich für diese russische Kunst ins Zeug legt, war sich wohl von vornherein klar darüber, dass das Unternehmen sich nicht in klingende Münze umsetzen würde, die investierten Gelder mithin nicht wieder einzubringen seien. Eine merkwürdige Angelegenheit, denn vor kurzem ist dem Intendanten Max von Schillings der Etat für die nächste Spielzeit nicht genehmigt worden. Dafür wurde ihm ein Sparmeister auf die Nase gesetzt, 15 Solomitglieder sollten aus dem Verbande der Staatsoper entlassen werden. Kurz, eine Schillingskrise wurde akut und dennoch abgewendet, all dieweil die Angriffsmethode taktisch übereilt und schlecht war. Wie lange aber Herr von Schillings noch mitmachen wird, wenn ihm weiterhin in seine Direktionsgeschäfte von nicht dazu Berufenen hineingeredet wird, bleibt abzuwarten. Jedenfalls darf man ihm wohl nicht die Verantwortung für den Strawinsky-Abend aufbürden. Schillings ist ein Mann, der für deutsche Kunst ein Herz hat. Dass der oben genannte Sparmeister auch hier seine Hand im Spiel gehabt hat, wäre ja eigentlich unverständlich, aber was ist heutzutage nicht alles möglich? Nach außen hin ist der mit so übergroßen Kompetenzen ausgerüstete Generalmusikdirektor Erich Kleiber als der Spiritus Rector dieses russischen Abends anzusprechen. Die Strawinsky-Freunde und Apostel werden es ihm danken oder auch nicht. Deutlich genug stellte es sich heraus, dass Strawinsky das überragende, welterschütternde Genie nicht ist, als dass man ihn auszugeben nicht müde wird. Von den drei aufgeführten Stücken war eines schon sattsam bekannt. Die Geschichte vom Soldaten, diese merkwürdige Angelegenheit nach einem Schweizer Märchen von C.F. Ramü, die gelesen, gespielt und getanzt wird, wozu Strawinsky eine rhythmisch gute, klanglich, meist ohrenzerreißende Musik für 7 Instrumente geschrieben hat. Ein Soldat hat dem Teufel seine Violine, seine Seele, verkauft gegen ein Buch, aus dem er den Stand der Devisen tagelang vorher herauslesen kann. Er gewinnt alle Güter der Welt, die Liebe einer Königstochter, verfällt aber zum Schluss den Klauen des Teufels. Nach Art der Moritaten spielt sich das alles wie auf einer Jahrmarktsbühne ab. Urinstinkte werden in primitivster Weise dargestellt, von Kultur und Zivilisation keine Spur, wozu der von Hause aus vornehme Rahmen der Staatsoper nun schon gar nicht passt. Die beiden anderen Stücke waren deutsche Uraufführungen. Am besten gefiel Pulcinella, ein Ballett mit Gesang nach Pergolesi. Das war es, was dem Stück den Erfolg brachte, die unvergängliche Musik des alten Meisters, die Strawinsky zum Glück nur in geringem Maße nach seiner Weise umgebogen hat. Der szenische Teil ist harmlos, Liebes- und Eifersuchtsszenen, ein Notar wird halb tot geprügelt. In die Tanzpantomime tönt hier und da Gesang zur Verdeutlichung der Vorgänge. Das Ganze ist hübsch und Pergolesis Melodien vergolden das Stückchen, um dessen Darstellung sich Max Terpes, der für das Szenarium und die Einstudierung sorgte, Elisabeth Grube, Dorothea Albu, Harald Kreuzberg, Willi Tortschik verdient machten. Eine Entgleisung war dann die deutsche Uraufführung des Renard, einer Tierburleske nach russischen Volksmärchen, in einem Aufzug. Zweimal lockt der Fuchs den stolzen Hahn von seiner hohen Stange herab. Das erste Mal rupft er ihn nur tüchtig. Andere Tiere befreien ihn aus den Zähnen des Räubers. Das zweite Mal muss er daran glauben. Aber auch der Fuchs erhält seine Strafe. Wie sich das auf der Bühne der Staatsoper abspielt, die Regie hatte Franz Ludwig Hört, kann man es nur als eine läppische Varieté-Nummer bezeichnen mit zweimaligem Salto Mortale des Hahnes von der Stange herab mit obligatem Trommelwirbel. Ein Tänzer der Staatsoper konnte das auch nicht leisten, das besorgte als Gast einen Artist vom Wintergarten. Musikalisch ist manches ganz witzig, wie ja Stravinsky überhaupt eine karikaturistische Ader hat. Mit dem Orchester allein aber kommt er nicht aus. Vier Sänger der Staatsoper müssen in rote russische Kittel gekleidet im Orchester Platz nehmen und mit den Instrumenten um die Wette kreischen die Armen. Der Beifall nach diesem schwachen Ulk war mehr als lau, ein deutliches Zeichen, dass Pergolesi erheblich besser als Stravinsky gefiel. Nach dem Soldaten aber erhob sich beträchtlicher Lärm mit Pfeifen und Zischen, den dieses Mal der frenetische Beifall der Stravinsky-Gemeinde nicht besiegen konnte. Generalmusikdirektor Kleiber, der mit den Darstellern Fritz Falk, Vorleser, Heinrich Witte, Soldat, Elisabeth Grube, Prinzessin und Ernst Legal, Teufel, der auch gastweise die Regie führte, sich vor dem Vorhang zeigte, quittierte mit glücklichem Lachen das Pfeifen der Ablehnung, was man bei einem Generalmusikdirektor alter Prägung wohl nicht erlebt hätte. Und die deutschen Opernkomponisten warten weiter auf Aufführung ihrer Werke. Wie lange soll das noch so weitergehen?
Ich entschuldige mich vorab bei Gerhard Polt. Ja, Sakramentis Frühlings, was ist denn das? Ja, Musik ist das nicht. Ich hab schon früher Musik gehört, ich weiß, wie es geht. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.